Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
95% unseres Wissens über die Welt beziehen wir aus den Medien. Früher hieß das Zeitung, Radio, Fernsehen. Dort hat sich der informierte Wähler auch sein Bild über Politik gemacht. Heute tut er das meistens in den sozialen Netzwerken. Und wie praktisch, dorthin sind auch wir klassische Medien hingewandert.
Ja, die klassischen Medien haben dort aber gehörig an Einfluss verloren. Übernommen haben die großen Digitalplayer. Wir überprägen diese mit ihren Algorithmen und Geschäftsmodellen das Verhältnis zwischen Bürger und Politik. Demokratie im Datenkapitalismus, darüber reden wir in dieser Breitbandausgabe mit Vera Linz und
Markus Richter, herzlich willkommen. Außerdem stehen auch wir unter dem Eindruck der Ausschreitungen, aber auch Demonstrationen in Hamburg anlässlich des G20-Treffens und fragen uns passend zu unserer Sendung, wie kann denn Kapitalismuskritik digital aussehen? Wir schauen in dieser Sendung, welche Ideen Videospiele-Designern zum Kapitalismus vorstellen und wir reden über einen, der vielleicht am liebsten mit Randale gemacht hätte in Hamburg, Donald Trump. Mit seinem Prügeltweet Anfang dieser Woche hat der US-Präsident jedenfalls eindeutig eine weitere Grenze überschritten.
Vorher gibt's aber Musik wie immer frei herunterladbar aus dem Netz. Los geht's mit den Mean Mustards. Die klingen mit ihrem Mr. Crabblock Jones wie eine britische Beatrock-Band aus den 1960ern. Tatsächlich aber kommt die fünfköpfige Band aus Brasilien und ist, wie man hört, ganz im Hier und Jetzt beheimatet.
Topic.
Wer wissen wollte, was in der Welt passiert, der hat früher eine Zeitung aufgeschlagen und jahrzehntelang gab es dadurch dieses Ritual des kollektiven Zeitungslesens, bei dem sich die Bürger über Politik informiert haben und so zu informierten Wählern wurden. Andererseits hat das aber auch zu einer ziemlich großen Deutungsmacht der Presse geführt. Das gilt auch für Radio und Fernsehen, die später hinzugekommen sind.
Und heute sieht die Welt ganz anders aus. Immer mehr Nachrichten werden uns in sozialen Netzwerken präsentiert, die mit unseren Daten Geld verdienen und die durch Algorithmen eine Vorauswahl treffen und so entscheiden, was wir zu sehen bekommen und auch was nicht. Wie beeinflusst diese Filterung das Verhältnis zwischen Politik und Bürgern und welche Macht haben eigentlich die neuen Medien im Vergleich zu den alten?
Darüber haben wir mit der Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gesprochen. Das Verhältnis von Medien und Macht muss neu definiert, neu vermessen werden. So lautet die These eines Artikels, die Jeanette Hofmann publiziert hat.
Wir haben als erstes mit ihr zurückgeschaut und wollten von ihr wissen, wie denn die gedruckte Presse das Verhältnis von Politik und Bürgern geprägt hat und was für eine Art von Gemeinschaft denn daraus entstanden ist.
Um Missverständnisse zu vermeiden, Macht haben die Medien natürlich immer gehabt. Aber sie haben diese Macht anders ausgedrückt, sie haben was anderes hergestellt. Von Benedict Anderson kennen wir das Bild von Medien als Massenzeremonie. Am Morgen saß jeder am Frühstückstisch und hat die Zeitung gelesen und jeder hat das Gleiche gelesen, mehr oder minder. Genauso bezogen aufs Radio und aufs Fernsehen, es gab wenig Kanäle, sodass man davon ausgehen kann, dass jeder mehr oder minder das Gleiche sah, hörte und las. Und das hatte, so jedenfalls stellt das die Mediengeschichte dar, doch einen sehr stark vereinheitlichenden Effekt. Benedikt Andersen sagt ja, dass die nationale Gemeinschaft eine vorgestellte ist. Wir haben ein Wir- und ein Ich-Gefühl entwickelt, das stark medial vermittelt war.
Diese Art der Medienrezeption bröckelt ja, diese alte Konstellation verschwindet ja zunehmend. Immer weniger Menschen lesen Zeitungen auf Papier, viele informieren sich über soziale Netzwerke und auch die klassischen Medien werden ja dort konsumiert inzwischen. Und das stärkt einerseits den Staatsbürger in uns, weil wir mehr selbst entscheiden können, was wir sehen, hören oder lesen wollen. Und andererseits wird das gebrochen durch die Geschäftsmodelle der großen digitalen Player. Auch Zeitungshäuser hatten natürlich Geschäftsmodelle. Was ist aber jetzt anders?
Jetzt ist das Geschäftsmodell ja nicht mehr, dass wir eine Zeitung abonnieren, aber die große Summe der Kosten durch Werbung eingefahren wird. Heute ist das Geschäftsmodell, dass wir als Datenressource, wenn man so will, kommerziell verwertet werden. Das heißt, die sozialen Netzwerke sprechen uns individuell an, nicht mehr als große Gruppe. Wir individuell sollen bei Laune gehalten werden. Und daraus entsteht sowas, was manche Kommunikationswissenschaftler als personalisierte Öffentlichkeit bezeichnen. Das heißt, wir sehen nicht mehr und hören alle das Gleiche, sondern auf unsere eigenen Präferenzen oder mutmaßlich unsere Präferenzen wird zugeschnitten, was wir zu sehen bekommen. Und das wiederum erledigen Algorithmen.
Was wäre daran die Schattenseite?
Da gibt es mehrere. Zum einen kann man sagen, dass der traditionelle Journalismus einen gewissen Wahrheitsanspruch hatte und andere Relevanzvorstellungen. Algorithmen interessieren sich weniger dafür, was ist wichtig in einem gesellschaftlichen, politischen Sinne gesprochen und was ist wahr, sondern was ist populär. Und das ist ein ganz anderes Auswahlkriterium, wenn es darum geht, was uns interessiert und nicht mehr darum, was ist für die Weltpolitik relevant, haben wir eine ganz andere Zusammensetzung von Nachrichtenflüssen.
Und das beeinflusst auch die Demokratie, ist auch eine These Ihres Artikels. Der Hintergrund ist ja, dass diese datenkapitalistischen Netzwerke uns nicht als politische Bürger adressieren, die sich eben eine Meinung bilden sollen, so objektiv wie möglich, sondern dass sie uns als Datenquelle sehen, die der Profitmaximierung dient. Und das würde zu einem horizontalen Machtgefälle führen zwischen Bürgern und sozialen Netzwerken. Können Sie mal erklären, worin dieses Machtgefälle besteht?
Also traditionell wissen wir, dass es ein Machtgefälle zwischen Staat und Bürgern gibt. Unsere Menschenrechte sind darauf zugeschnitten, dieses Machtgefälle zu verringern und uns zu schützen vor der Macht des Staates. Und was ich in diesem Artikel sage, ist, dass die Macht von den digitalen Plattformen darauf beruht, dass sie immer mehr Informationen über uns sammeln und damit eine sehr große Machtasymmetrie, die eher wissensbasiert ist, entsteht. Die wissen was, die können Annahmen darüber treffen, wie wir künftig handeln werden. Was wir als Predictive Analytics nennen, beruht ja auf ganz großen Datensammlungen. Und das ist ein Machtgefälle, das in der Gestaltung unserer Menschenrechte nicht hinreichend reflektiert ist.
Zumal hinzu kommt, dass die sozialen Netzwerke ja immer noch diesen Freiheitsmythos eigentlich vor sich hertragen und das so ein bisschen verschämt nur zugeben, dass sie uns eigentlich als Datenquelle nutzen oder nutzen sie, sind beide Dinge wahr?
Ich würde sagen, es ist immer noch beides wahr. Es gibt hier nicht so ein Ja oder Nein oder entweder oder, sondern wir haben es mit einer ganz ambivalenten, widersprüchlichen, geradezu paradoxen Situation zu tun. Aber generell ist es natürlich so, dass je älter das Internet wird, wir immer mehr Ernüchterungserfahrungen machen. Die emanzipatorischen Hoffnungen, die wir vor allen Dingen auch an soziale Netzwerke mal gerichtet haben, die haben wir doch erheblich zurückfahren müssen wegen der großen Intransparenz, mit denen Algorithmen steuern, was wir zu sehen bekommen und was nicht. Wir können das nicht wissen, aber andererseits ist es auch so, dass diese Massen an Informationen, die über digitale Plattformen transportiert werden, ja nicht mehr per Hand sortiert werden können.
Wie verändert diese algorithmengesteuerte Kommunikation unser Verhältnis zu Politikern, weil die Politik begibt sich ja auch in die Mühle der sozialen Netzwerke. Das heißt, die sind da auch gefiltert und müssen sich dem auch unterwerfen. Sind wir eigentlich alle, Politik und Bürger, eher Spielball der sozialen Netzwerke?
Nee, so weit würde ich nie gehen. Ich würde nie sagen, dass wir Menschen Opfer sind. Ich glaube auch nicht, dass wir so manipuliert werden, dass wir gar nicht mehr, dass wir alles glauben, was uns vorgesetzt wird. Es ist ja nach wie vor so, dass wir eine ganz große Informationsvielfalt haben. Die ist viel größer, als was uns früher die Tagesschau oder die Regionalzeitung geliefert hätte. Es liegt schon sehr stark an uns selbst, wie viele Informationen wir wahrnehmen und wie wir filtern. Und wir haben früher auch gefiltert. Das, was man heute sagt über die Filterbubble, dass unsere eigenen Annahmen verstärkt werden und das, was unseren Annahmen widerspricht, eher rausgefiltert ist, das haben wir früher selbsttätig auch gemacht. Wir lesen natürlich lieber Artikel, die unsere Weltsicht bestätigen. Das hat jetzt nur eine andere Dimension angenommen, aber das Phänomen als solches ist nicht neu. Was schon stimmt, ist, dass in dem Maße, in dem Bürger ihre Informationen aus sozialen Netzwerken beziehen, Politiker natürlich gezwungen sind, das zur Kenntnis zu nehmen und darauf zu reagieren und ihre eigenen, ich sag mal, Messages so zuzuschneiden, dass sie mediengerecht transportiert werden. Das führt insgesamt zu einer sehr viel schnelleren Reaktion, hier und da auch zu einer deutlichen Verflachung.
Würden Sie aber sagen, dass der Freiheitsgewinn durch diese neuen Netzwerke größer ist als der Nachteil, der durch die Filterung entsteht, dass wir also näher an Politik rankommen? Weil ich nehme mal das Beispiel, Peter Tauber hat diese Woche ja groß die Runde gemacht mit seiner Bemerkung, man muss nicht drei Nebenjobs haben, wenn man was Ordentliches verdient hat. Da musste man sich ja auch zu verhalten dann aus der Politik. Ist der Freiheitsgewinn größer?
Ich würde zögern, mit größer und kleiner zu argumentieren. Wie ich schon sagte, ich finde die Situation sehr widersprüchlich und gegenläufig. Wir gewinnen und verlieren gleichzeitig, wie das bei fast allen technischen Entwicklungen ist. Wir gewinnen und wir verlieren. Und wie wir das abwägen sollen. Ich glaube, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist, um das zu bewerten, weil wir unsere Urteile vermutlich in wenigen Jahren schon wieder komplett revidieren müssten.
Wenn wir jetzt solche Veranstaltungen wie den G20-Gipfel in Hamburg sehen, dort trifft sich der innere Machtzirkel. Was hat sich heute im Gegensatz zu früheren Treffen verändert, wo es ja nur Zeitung und Rundfunk gab? Wie läuft das anders ab dadurch?
Also moderne Demokratietheoretiker sagen ja, dass während wir als Wähler früher politische Figuren autorisiert haben, also es ist einfach ein großes hierarchisches Gefälle zwischen Wählern und Politikern als so eine Art Heroenfiguren gab, dass sich dieses Verhältnis heute ganz stark nivelliert hat. Und ich würde mal behaupten, dass digitale Medien da weniger die Ursache als ihre Entwicklung der Ausdruck von dieser Nivellierung ist. Wir nehmen ja digitale Medien nur deshalb in Anspruch, also nutzen sie in einer Weise, dass wir direkt kritisieren, uns versammeln und protestieren, weil sich die Form demokratischer Praxis unglaublich ausdifferenziert haben. Früher stand tatsächlich das Wählengehen im Mittelpunkt und das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Wir urteilen über Politikerinnen und Politiker auch innerhalb der Wahlperiode und nicht mehr nur an der Wahlurne und wir tun das auf ganz vielfältige Art und Weise und das Internet mit den Kommunikationsdiensten ist sozusagen das Tool, das wir dafür nutzen und das diese Entwicklung verstärkt.
Ja, und wie dieses Tool genutzt wurde und wird, das schauen wir uns gleich genauer an. Vielen Dank erstmal an Jeanette Hofmann für dieses Interview, das Sie in voller Länge auf unserer Website breitband.deutschlandfunkkultur.de nachhören können.
Jetzt aber Musik. Die Love-Ins aus Los Angeles machen in Sachen Liebe keine Kompromisse. Split Lip heißt das folgende Stück. Ein herzerfrischender Abgesang auf jede noch so halbgare und unbefriedigende Beziehung. I don't wanna be friends. Und wer es nicht glaubt, der kriegt dann was aufs Auge. Dieses ist durchaus als feministische Selbstbehauptung in Songform gemeint.
just as bad as mine. I'll split my lip open so you can taste my night. I'm like your eyes, so yours is just as bad as mine. Why don't you reply? Why don't you reply? I almost died last night. I almost died a thousand more times. I hit my head and the world changed colors. I still saw your face in black and blue.
Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Seit einiger Zeit kann man eine neue Lust an der politischen Teilhabe beobachten. Eine Jugend, der lange mangelndes Interesse an der Politik vorgeworfen wurde, engagiert sich wieder. Und in Hamburg gab es in den letzten Tagen im Zuge des G20-Treffens auch viele friedliche Proteste neben den heftigen Ausschreitungen.
Und politische Proteste dagegen gibt es schon lange, schon seit Jahren. Allerdings fanden sie bis jetzt nicht das gleiche mediale Echo, weil sie nicht so spektakulär waren, weil sie ausschließlich im Netz stattgefunden haben. Die Rede ist von Online-Demonstrationen. Und Matthias Finger hat sich diese Geschichte, dieser Protestform einmal genauer angeschaut.
Die Druckwellen der Explosion erreichten Sekunden später die Oberfläche der Lagune. Das Wasser kräuselte sich, warf Schaum auf. Ungefähr 10 Sekunden lang waren die Erschütterungen auf der Insel zu spüren.
Der 21. Dezember 1995 gilt als Geburtstag der Online-Demo. Aktivisten wollen gegen Atomtests im Pazifik protestieren.
Frankreich hatte in der Nacht trotz Bedenken unter dem Mururoa-Atoll eine Bombe mit einer Sprengkraft ähnlich der von Hiroshima gezündet.
Berichtet die Tagesschau. Der Plan? Die Seiten der französischen Regierung sollen lahmgelegt werden. Eine virtuelle Blockade also. Benutzt wird die Holzhammer-Methode. Die Teilnehmer rufen die Seiten gleichzeitig immer wieder auf, noch per Hand, bis der Server blockiert. Das Ergebnis lächerlich. Schon mehr Erfolg hat ein Netzstrike für die Solidarität mit indigenen Kämpfern in Mexiko. 3 Jahre später.
Aktionen. 1988 Freigabe von Flatnet, der ersten automatischen Sit-in-Software. Angriffsziel? Die Webseiten des mexikanischen Präsidenten. Einige mexikanische Banken, die Frankfurter Börse und das Pentagon.
Erinnert die Doku Elektro-Hippies und Zapatista. Aktivisten nennen ihr Werk elektronischen zivilen Ungehorsam und berufen sich auf Gandhi und Martin Luther King. God Almighty, we are free at last. Sie verunstalten fremde Seiten. Anonymous hackt Kreditkartendaten und finanziert so Spenden. In der öffentlichen Wahrnehmung hängt dem digitalen Protest immer der Ruch des Kriminellen an. Molly Sauter von der McGill-Universität in Montreal schreibt im Buch The Coming Swarm:
Internetdomains in Privatbesitz sind eine Herausforderung für den Online-Aktivismus. Das Recht auf freie Rede steht hier im Konflikt mit Besitzrechten von Individuen und Firmen. Das Internet ist ein privat kontrollierter Raum, ganz ähnlich wie privater Grundbesitz im echten Leben. Zum Demonstrieren gibt es keine öffentlichen Straßen im Netz.
Die Lufthansa beispielsweise hatte Verfahren wegen Nötigung angestrengt gegen die Organisatoren einer Online-Demo. 13.000 Teilnehmer protestierten gegen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber durch die Fluglinie.
Wird hier gegen 10 Uhr an diesem roten Knopf symbolisch der Startschuss für die erste Online-Demonstration, zumindest in Deutschland, stattfinden.
Am 20. Juni 2001 legten sie die Seite des Unternehmens für 2 Stunden lahm. Ein Beschuldigter erinnert sich.
Genauso wichtig wie das Hauptgebäude der Lufthansa oder irgendeine größere Filiale ist natürlich dann das Internetportal. Es ist ja quasi die Geschäftsstelle der Lufthansa im Internet. Also warum nicht dort demonstrieren?
Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gilt nicht im Netz, mangels Körperlichkeit. Allerdings lag auch keine Gewalt vor und keine Drohung mit einem empfindlichen Übel. Die Organisatoren wurden deshalb nicht verurteilt. Schade, findet Oldschool-Hacker Oxblood Ruffin in einem Online-Interview mit Radio Liberty.
Teil des zivilen Ungehorsams ist der vorsätzliche Rechtsbruch, die gezielte Festnahme und ein Gerichtsverfahren. Nichts von dem passiert mit Menschen, die Server lahmlegen. Diese Taktik ist feige, wenn man sie mit den Helden der Bürgerrechtsbewegung vergleicht.
Online-Aktivismus sei etwas für die faule Generation, heißt es. One-Click-Protest, geringe Involvierung, große Klappe, weil anonym. Dabei hat die neue Protestmethode auch Vorteile, meint Molly Sauter.
Digitaler Aktivismus macht viel mehr Leuten die Teilhabe möglich. Weil die Kosten sinken, machen auch mehr Leute mit. Einige von ihnen werden weiterhin aktiv sein und die Hürden zu fortgeschrittenen Formen des Aktivismus nehmen.
Vielleicht mussten die Möglichkeiten des digitalen Widerstandes auch erst ausgelotet werden, bevor junge Menschen den Weg zurück auf die analoge Straße fanden. Entstanden ist eine hybride Protestform, die nicht mehr zwischen On- und Offline-Aktivismus unterscheidet, sondern einfach das Beste aus beiden Welten nutzt, wie jetzt beim Kampf ums G20-Gipfeltreffen in Hamburg.
Matthias Finger über Online-Demonstrationen.
Seit 2009 existiert das Trio Ressac aus Montreal. Zunächst war es eher in Richtung Indie-Rock unterwegs. Mittlerweile hat das Repertoire auch um allerlei Elektronikanteile bereichert. Und im folgenden Schritt geht man noch ein Stück weiter. Memo heißt es und ist eine Hymne mit beinahe stalientauglichem Umfang.
Wir bleiben hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur beim Protest gegen den Kapitalismus in seiner digitalen Form, also der beim digitalen Protest. Gerade haben wir uns mit Online-Protesten beschäftigt und fragen uns nun, wie wird Kapitalismuskritik in Videospielen umgesetzt oder auch Kapitalismusprotest, Markus? Du als ansässiger Videospielexperte, was hast du uns mitgebracht?
Auf jeden Fall erstmal einen kleinen Einblick. Es gibt nämlich Spielemacher, die sich positionieren oder versuchen, so Kapitalismuskritik umzusetzen. Und ein Name, an dem man dann nicht vorbeikommt, ist Paolo Pedertini. Das ist die treibende Kraft hinter Molle Industria. Das ist ein Label mit aktivistischen Games, bekannt geworden mit Phone Story. Da geht es um Produktionsbedingungen für Smartphone-Herstellung. Aber die haben eine Vielzahl von Spielen herausgebracht. Und das letzte habe ich jetzt mitgebracht. Das ist ein gutes Beispiel, das einen grundlegenden Aspekt vom Kapitalismus herausgreift. Greift den Wohnungsmarkt und das heißt Nova Alea.
Genau, das hast du hier auf dem Laptop mitgebracht. Ich musste zuerst an New York denken, ehrlich gesagt.
Ist nicht falsch.
Ne? Denn wir sehen hier ein Spielfeld, das ist wie ein Schachbrett, ein bisschen größer, 11x11 Felder gibt es. Und es ist vollgestellt mit lauter Hochhäusern, also Wolkenkratzer, auch ein bisschen kleine Wohnblöcke gibt es. Und ein paar davon sind rosa gefärbt.
Ja, das sind meine. Ich bin Investor in diesem Stadtmodell. Die weißen Wohnblöcke, die es ja noch gibt, die kann ich kaufen. Die rosa sind, wie gesagt, meine. Die schwarzen kann ich mir nicht leisten. Und mit jeder Runde, die man spielt, wächst diese Stadt. Und das heißt auch der Wert dieser Wohnblöcke. Und ich muss dann entscheiden, weil wenn die ganz groß werden, verschwinden die dann wieder, dann platzen sie, da ist die Immobilienblase vorbei, dann habe ich die Investition verloren. Oder ich habe es halt rechtzeitig genug verkauft, dann kann ich Gewinn machen. Möchtest du auch mal sozusagen
ja,
so ein kleines
Verkauf? Ja, es ist so ein rosaner Würfel, der da immer rauffällt, ne? Und dann baut man.
Nee, das ist der rosa Würfel, zeigt an, wo ich bin. Und kannst du zum Beispiel hier dieses Hochhaus, das ist gut gewachsen, kannst du mal verkaufen, das ist ein bisschen Gewinn machen.
Wie macht man das?
Einfach draufklicken. Das ist ganz, also, und dann erzählt das Spiel mal so ein bisschen, was hier gerade passiert und wie diese Finanzstrukturen die Stadt sozusagen ja, auslöschen, könnte man sagen, fast schon. Es gibt auch Aktivisten, also so kleine grüne Wohnblöcke, die hier irgendwo auftauchen, die steigern, also das sind so billige Gebäude, die bringen da alternative Wohnkonzepte rein, steigern aber gleichzeitig den Marktwert der Nachbarschaft, heißt, das ist Gentrifizierung oder Verhipsterung, wie man
aber
hier in Berlin sagt.
Ich sehe die gar nicht, die Grünen.
Die sind momentan noch nicht da. Du hättest noch ein bisschen mehr investieren müssen, damit das irgendwie alles kommt. Es gibt auch manche Lösungsvorschläge. Also zum Beispiel geht es dann so über Wohnblöcke, die kann man nur bis zu einem bestimmten sozusagen Geldlevel hochwachsen lassen. Aber es geht halt um die Finanz, die Stadt prägt. Und das ist halt genau dieses Thema, was hier gemacht wird. Das ist, erklärt diesen einen Aspekt unserer Welt ganz gut. Es geht nur ums Geld beim Wohnungsmarkt. Das ist die treibende Kraft hinter diesem System. Ich habe noch ein Beispiel mitgemacht, wo es auch nur ums Geld geht. Und das ist ein Smartphone-Spiel. Und das heißt The Firm.
Okay,
das ist hier auf dem Smartphone.
Und man wird schon was, genau.
Das ist mal ein Aktienhändler.
Ja, da sehe ich nämlich schon
da
so.
Da wachsen so Aktien nach oben. Du kannst die grünen Aktien, die fallen, die roten, die steigen, verkaufen, nach links wischen. Du musst aber schnell, beeil dich, du musst die Aktien verkaufen. Schnell. So, und dann, wenn du das nicht schnell genug machst, dann bist du gefeuert und dann stirbst du auch. Also der Aktienhändler, der springt dann aus dem Fenster, dann geht es wieder von vorne los. Es gibt noch weitere Schwierigkeitsgrade. Und was das ganz gut zeigt, ist sozusagen, ist auch so eine Abstrahierung des Aktienhandels, weil es geht dort nur darum, Geld zu machen, nicht Firmen aufzubauen. Das ist halt Vordergrund ein Geschicklichkeitsspiel, das Spaß macht, aber eben auch bitter ist. Und auch hier ist wieder die Nachricht, Mensch ist egal, Inhalt ist egal, es geht nur ums Geld verdienen. Sogar der, der das Geld verdient, ist eigentlich egal, weil der springt halt aus dem Fenster, aber dann kommt halt der Nächste. Und das ist meiner Meinung nach so eine Sache, die können Spiele als Kapitalismuskritik wirklich gut. Ja? Also diese schlechte Form des Kapitalismus besteht ja aus einem großen System, das den Menschen irgendwie verhindert, also es verhindert, dass Menschen sehen können, dass sie eigentlich nur ausgebaut werden. Das ist also sehr komplex. Und diese Spiele greifen immer ein so ein Ding raus und zeigen das ganz, ganz, ganz klar.
Und lässt sich das umdenken oder bestätigt das so ja, also, schon das, was du ohnehin denkst?
Ja, genau. Das ist halt die Kritik an diesen, gerade an diesen einfachen Spielen, die ja eher wie so ein Demo-Transparent funktionieren, die so ein Kalenderspruch der Kapitalismuskritik sind. Die ist, du bist dafür interessiert und dann gehst du da auch hin und spielst und denkst so, ja, stimmt, dieses Gefühl, was ich hatte, dieses kritische Gefühl, das kann ich auch irgendwie belegen mit diesem Spiel. Das Spiel lässt mich das nacherlebbar machen. Aber es ist natürlich nicht so, dass jemand, also ich setze jetzt jemand, der Kapitalismus für das Beste auf der ganzen Welt findet, davor, und der denkt dann so, oh nein, vielleicht sollten wir es überdenken. Das funktioniert halt nicht. Und tatsächlich auch die ganzen komplexen Zusammenhänge muss man sich dann selber arbeiten. Das ist also ein erster Schritt.
Und nach diesen schlimmen Protesten oder nach diesen verheerenden Ausschreitungen jetzt in Hamburg fragt man sich ja, können Spiele da überhaupt noch helfen, wenn man sich das anschaut?
Also wenn wir jetzt die konkrete Hamburger Situation sind, nicht. Da sozusagen, da ist der Moment fürs Spielen vorbei. Das ist, da zeigt sich ganz deutlich so, Spiele sind nur ein Protestmittel, das nur in sicherer Umgebung funktioniert. Von Molle Industria, wo ich am Anfang von sprach, da gibt es auch Casual Games for Protesters. Das sind so Spiele, die man analog auf einer Demo miteinander spielen kann, fast ohne Materialien. Und da gibt es zum Beispiel ein Spiel, das heißt Mind Reading. Da sucht sich also einer, man ist zusammen auf einer Demo unterwegs, einer sucht sich einen Polizisten raus und monologisiert quasi dessen innere Gedanken, also tut es, als könne er seine Gedanken lesen. Und das muss dann auch dazu passen, wie der sich bewegt, was der gerade macht. Dann müssen die anderen Mitspieler raten, welchen Polizist ich meine sozusagen, über welchen ich jetzt gerade rede. Und das ist natürlich ein schönes Spiel, das ist auch fast so ein bisschen grenzüberschreitend, was funktioniert natürlich nicht, wenn der Polizist gerade mit Pfefferspray auf sich schießt. Genauso wenig, wie man spielen kann, wenn um einen herum Steine geworfen werden und Autos angezündet werden. Das ist ein schönes, konkretes Beispiel und es funktioniert gut, aber es zeigt auch, Spiele funktionieren erst dann als Kommunikationsmittel, wenn so ein Grundbedarf an Sicherheit, an körperlicher Unversehrtheit und auch Leben gesichert ist.
Ja, und wir hoffen, dass es wieder friedlich genug wird, dass man auch Lust hat zu spielen, ne? Also weil man sich sicher fühlt. Falls Sie sich auch mit den digitalen Kapitalismuskritiken auseinandersetzen wollen, finden Sie die passenden Links zu diesen Spielen auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und falls Sie noch etwas in petto haben, was unser Experte Markus nicht hier vorgestellt hat, dann nehmen wir das auch gern per Twitter entgegen.
Run around in circles so restlessly. Settle down when life becomes unsteady. Wasn't ready. No, I wasn't ready. I was numb, numb, the grave digger with empty holes to fill. Undone the apathy you make me feel like I got it all. Oh, you make me feel like I got it all.
Singer-Songwriter-Musik aus Nashville in den USA. Mitchell Kilpatrick war das mit Rally Root. Und auch wir begeben uns jetzt in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Breitbandbesprechung.
US-Präsident Trump ist für seine Twitter-Tiraden berühmt und dafür, dass durch seine Ausbrüche dort immer wieder Grenzen überschritten werden, die man bei einem US-Präsidenten nicht für möglich gehalten hätte. Außenpolitik, Innenpolitik, Medienschelte. Es gibt nichts, was vor Trumps Tweets sicher ist.
Jetzt hat Donald Trump für viele Beobachter in den USA und im Rest der Welt eine weitere Grenze überschritten. Er twitterte ein Video, in dem er bei einer Wrestling-Veranstaltung gegen einen Mann kämpft und dessen Gesicht ist durch ein Logo des Nachrichtensenders CNN ersetzt.
Ja. Woher dieses Video kommt und warum es für mehr Kritik gesorgt hat als nur eine weitere Pöbelei des US-Präsidenten, damit hat sich Dennis Kogel beschäftigt. Er ist Redakteur beim Magazin Motherboard. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Dennis, bevor wir über die Bedeutung reden, erklär doch den Clip bitte noch einmal genau.
Ja, also man sieht Donald Trump im schwarzen Smoking und er sieht einen anderen Mann und dessen Kopf wird überdeckt vom roten Logo des Nachrichtensenders CNN. Er geht auf ihn zu, er schlägt ihn zu Boden, er schlägt auf ihn ein und stolziert dann davon. Am Ende des Videos rutscht dann ein großes braunes FNN ins Bild im CNN-Schriftzug. Und FNN, das steht für Fraud News Network, also Betrügernachrichten, Lügenpresse. Das ist so die Beleidigung, die sich Trump aktuell für CNN ausgedacht hat. Und diese Prügelszene, die ist tatsächlich so passiert, nur natürlich ohne CNN-Logo, und zwar hier. Ja. Donald Trump hat 2007 mitgemacht beim WrestleMania 23, da hört man, wie er gerade einprügelt, auf Vince McMahon. Der ist der WWE-Chef im Battle of the Billionaires, ist das passiert.
Okay, keine Details. Die Szene ist also auf jeden Fall irgendwie echt. Aber ja, jemand hat das CNN-Logo über den Kopf von McMahon gelegt. Ich vermute, es war nicht Donald Trump selber. Woher hat er denn das Ding?
Nee, ich glaube nicht, dass er das selber irgendwie in Photoshop sich zurechtgelegt hat. Es kam ursprünglich von einem Reddit-Nutzer, der sich Han Asshole Solo genannt hat. Er hat die Szene vor über einer Woche als GIF gepostet, ohne Ton, und zwar in den Subreddit, also das Unterforum The Donald. Das ist so das inoffizielle Unterstützerforum von Trump, in dem Donald Trump gefeiert wird und die politischen Gegner ausgelacht werden. Wenige Stunden nachdem Trump das Video twitterte, postete Han Asshole Solo dann Beiträge, in denen er sich als Erfinder des Memes identifizierte und sich sehr, sehr darüber freute. Er schrieb, der Mega-Imperator habe seinen Shitpost retweetet. Er fühle sich so geehrt. Das ist so die Sprache des Subreddits, das muss man so hinnehmen. Und dieses GIF, das ist wohl wirklich das erste Mal, dass dieses CNN-Logo in dieser Szene benutzt wurde. Aber wer daraus wirklich dieses Video gemacht hat mit Ton und dem FNN-Logo, das ist nicht bekannt.
Ja, und wer ist Han Asshole Solo? Was ist das für ein Mensch?
Das ist schwer zu sagen. Also er reagiert auf meine Interviewanfrage via Reddit nicht. Aber ich habe mir dann seine einjährige Postgeschichte angeschaut. Die war eine Weile lang öffentlich einsehbar. Die zeigt eigentlich einen ja, sehr typischen Teil des The Donald Forums. Er wettert da gegen Muslime, gegen Schwarze, gegen Liberale. Er teilt Fake News, also wirklich so das Standardprogramm. CNN, die konnten den Mann durch Details in den Beiträgen identifizieren, fanden ihn auf Facebook, kontaktierten ihn auch. Daraufhin entschuldigte sich Han Asshole Solo auf Reddit. Er hätte alles gar nicht so ernst gemeint. Er wäre nur ein Troll, wäre irgendwann süchtig geworden nach dem Trollen. Das kann natürlich alles stimmen, was er sagt, aber eigentlich zeigen seine Beiträge ein ganz anderes Bild. Und CNN hat dann seinen bürgerlichen Namen nicht veröffentlicht und Han Asshole Solo hat dann seinen Account gelöscht.
Das klingt aber eigentlich doch alles irgendwie sehr banal. Ein Mann macht einen lustigen kleinen Clip, Präsident teilt ihn auf Twitter, kurze Aufregung, alles wieder gut. Über diese Episode wird aber immer weiter gesprochen. Warum ist das so? Wo habt ihr euch zum Beispiel bei Motherboard dafür entschieden, über dieses Meme jetzt in dieser Ausführlichkeit auch zu berichten?
Also die Kurzfassung ist, weil es eben perfekt eine Veränderung in der Politik und in der politischen Kommunikation, zumindest in den USA, illustriert. Und die Langfassung ist so ein bisschen kompliziert. Also in den USA erinnerte der Post ja vor allem an die immer weiter eskalierende Gewalt zwischen politischen Lagern. Man kann sich mal erinnern an den republikanischen US-Kongressabgeordneten Greg Gianforte. Der hat bei einer Wahlveranstaltung im Mai einen Reporter des britischen Guardians tatsächlich angegriffen und geprügelt. Trump selbst führte bis vor kurzem eine Fehde gegen zwei Moderatoren einer Frühstücksfernsehshow, Morning Joe, beschimpfte sie auf Twitter. Und im Juni gab es diesen Attentäter, der sich als Unterstützer des Demokraten Bernie Sanders beschrieb. Und der schoss auf republikanische Kongressabgeordnete beim Baseballtraining, verletzte dann den republikanischen Abgeordneten Steve Scalise schwer. Und eben in dieser aufgeheizten Stimmung postet Trump ein Meme, das scheinbar zu Gewalt gegen die Presse aufruft. Und diesem Aufruf, dem kommen jetzt wohl auch seine Unterstützer nach, bedrohen jetzt auch die Journalisten des CNN. Das schreiben sie in Beiträgen. Und weil eben diese Unterstützer, die jetzt die Journalisten schelten, beschimpfen, machen das, weil sie der Meinung sind, die Presse würde Han Asshole Solo mit der Veröffentlichung seiner Identität bedrohen und quasi die Meinungsfreiheit einschränken. Tatsächlich ist es im CNN-Artikel sehr, sehr unglücklich formuliert, so dass man es genau so auslegen könnte. Tatsächlich war es wohl anders. CNN behält sich vor, die Identität zu veröffentlichen, sollte sich sein Verhalten ändern. Aber es ist halt eben genau diese Kampfstimmung in den Foren, in Communities wie 4chan oder The Donald, die ja, die jetzt die Sprache von Donald Trump beeinflusst, nicht nur im Wahlkampf, sondern jetzt auch tatsächlich im Regierungsgeschäft. Und man muss sich einfach klar machen, diese Twitter-Aussagen sind offizielle Aussagen des US-Präsidenten. Genau das hat nämlich auch sein Pressesprecher Sean Spicer Anfang Juni gesagt.
Ja, vielen Dank, Dennis Kogel. Man kann also an diesem Tweet perfekt beobachten, wie sich die Politik viralisiert oder verviralisiert und immer weiter die Kampfrhetorik von teils rassistischen, hetzerischen Foren wie The Donald einfach übernimmt.
Und immer wieder erwischt mich bei meiner eigenen Fassungslosigkeit, wieso mein Präsident ist. Neben Donald Trumps Kommentaren zur Wirtschaftsbeziehung von China, zur Außenpolitik und dem Militär sind da eben jetzt auch diese Tweets, die die Presse angeben, direkt angreifen. Mithilfe einer Bildersprache, die einfach von vorn Usern unhinterfragt übernommen wurde.
Ja, und nach der ganzen Aufregung entspannen wir uns zu Vocoder Space Sounds des Schotten Ian Mallison. Er steckt hinter dem Projekt Melonade und lässt sich hier durch den Gesang von Smokazzi unterstützen. Das Ergebnis heißt Out There.
Band, Medien und Meinungen.
Ja, und wir sind fast am Ende dieser Sendung. Man könnte jetzt so ein bisschen sagen, was sonst noch geschah, das machen wir aber natürlich nicht. Wir kommen nämlich zu den Meldungen, die uns in dieser Woche tatsächlich auch sehr beschäftigt haben. Und die hat Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Und wir schließen am Ende eine Klammer vom Anfang der Sendung. Da haben wir uns nämlich damit beschäftigt, wie Algorithmen das Verhältnis von Politik, Medien und Bürgern beeinflussen, weil sie zum Beispiel in den sozialen Netzwerken unsere Wahrnehmung steuern.
Ja, und deshalb gab es in dieser Woche auch einen Vorstoß von Justizminister Heiko Maas. Er will die Unternehmen zu mehr Transparenz verpflichten. Inwiefern, Tim?
Naja, einmal geht es darum, dass wir nachvollziehen können, warum uns bestimmte Inhalte angezeigt werden. Nutzer sollen Auskunft über mögliche Personalisierungsmechanismen bekommen und selbst darüber entscheiden können, welche Filter sie akzeptieren und welche nicht. Außerdem will Maas verhindern, dass Menschen durch Softwareentscheidungen benachteiligt werden. Sie zum Beispiel einen Kredit nicht bekommen, weil ihnen ein Computerprogramm aufgrund von diskriminierenden Kriterien eine schlechte Zahlungsmoral unterstellt. Deshalb soll eine Behörde die Grundlage, Funktionsweise und die Folgen von Algorithmen kontrollieren. So schlägt es zumindest der Justizminister vor.
Jetzt beschäftigen wir uns ja in dieser Sendung schon also seit sehr, sehr langer Zeit damit, dass immer wieder Experten fordern, die Algorithmen müssen transparent werden. Das ist ja im Grunde genommen genau diese Forderung. Trotzdem wird der Vorschlag jetzt kritisiert. Warum?
Ja, der Gründer der Initiative Algorithm Watch, Matthias Spielkamp, findet zum Beispiel, dass Maß zu vorschnell sei. Das hat er im Interview hier im Deutschlandfunk Kultur erklärt.
Wenn man dann sagt, wir brauchen aber jetzt erstens ein neues Gesetz und zweitens auch noch eine Behörde, dann sage ich, das ist der zweite Schritt vor dem ersten getan. Wir müssen erstmal wissen, was überhaupt los ist. Wenn diese Initiative von Herrn Maas jetzt dazu beiträgt, dass es mehr Forschung zu dem Thema gibt und mehr Evidenz, die da gefunden wird, dann bin ich sehr dafür. Ja, ich bin halt nur einfach skeptisch.
Erste Forschungsarbeit in diese Richtung nimmt Algorithm Watch jetzt selbst in Angriff mit dem Projekt Datenspende, Google und die Bundestagswahl 2017. Dabei werden wir alle um Mithilfe übrigens gebeten. Freiwillige können ein kleines Programm auf ihrem Rechner installieren. Das stellt automatisch Suchanfragen an Google zu bestimmten Politikern und Parteien. Die Suchergebnisse werden dann an die Forscher gesendet. So sollen eben festgestellt werden, ob Google die Ergebnislisten tatsächlich personalisiert. Also ob ich zum Beispiel auf meine Anfrage etwas anderes angezeigt bekommen als ihr.
Ein spannendes Projekt, darum haben wir auch einen Link gesetzt mit weiteren Informationen dazu auf unserer Website breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Dass zumindest Maßnahmen nötig sind, um das Vertrauen in die Internetbranche zu stärken, hat ja in dieser Woche der Verbraucherreport der Verbraucherzentrale Bundesverband gezeigt. Dort waren nur 58% der Befragten der Meinung, dass ihre Interessen im Bereich Internet und Telefon eher gut oder sehr gut geschützt sind.
Kommen wir zur nächsten Meldung. Auch das Vertrauen in SoundCloud wird, sagen wir mal, auf eine Probe gestellt, zumindest in den Glauben auf einen wirtschaftlichen Erfolg des Audio-Streaming-Dienstes. Tim.
Ja, da ist von Entlassungen die Rede, nämlich 173 von 420 Mitarbeitern verlieren ihren Job. Außerdem schließt SoundCloud seine Büros in London und San Francisco. In Zukunft will man eben die Aktivitäten auf die Standorte in Berlin und New York konzentrieren. Das schreibt Alex L. Jang in einem Post im Unternehmensblog, das ist der CEO. Er betont aber auch, dass es SoundCloud gelungen sei, in den letzten 12 Monaten den Umsatz zu verdoppeln.
Ja, und warum dann die Entlassungen, fragt man sich.
Ja, da stellen verschiedene Branchenexperten Vermutungen an. SoundCloud galt ja lange als der Leuchtturm in der Berliner Start-up-Szene. Das Unternehmen hat eine große Reichweite geschaffen und viel Geld bei Investoren eingesammelt. Die wollen aber auch irgendwann etwas verdienen. SoundCloud trägt sich jedoch im Augenblick wohl nicht, sagt Alex Hofmann, erster stellvertretender Chefredakteur des Portals gründerszene.de.
Ich denke, man kann daraus ableiten, dass in der gegenwärtigen Verfassung des Unternehmens keine Übernahme zustande gekommen ist und auch kein weiteres Investment. Und im Musikgeschäft steht da sicherlich eine Konsolidierung an. Es gibt immer mehr Anbieter, zumal Anbieter wie Apple, Google oder Amazon zum einen tiefe Taschen haben mit viel Geld, aber auf der anderen Seite eben auch weitere Produkte, die sie damit eben bewerben können. Und das ist bei SoundCloud nicht der Fall.
Problematisch sei auch, dass SoundCloud eine Plattform für eher unbekannte Künstler sei und deshalb nur schwer Geld verdienen könne. Welche Chancen Alex Hofmann dem Unternehmen ausrechnet, das kann man sich im ganzen Interview auf unserer Seite anhören.
Ja, vielen Dank, Tim.
Die gibt es im Gegensatz zu SoundCloud wahrscheinlich. Ich würde jetzt nicht gerne noch mal fragen, ich habe ja manchmal den Eindruck, dass mein persönliches Nutzungsverhalten dann vorhersagt, wie große Internetfirmen pleite gehen oder halt eben nicht. Und SoundCloud nutze ich, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren überhaupt gar nicht mehr. Habt ihr diese Seite überhaupt noch genutzt? Also war die noch in eurem Kopf, außer halt bei es gibt eine Meldung darüber, wie Geschäftsreform gerade wieder geht?
Gesehen, aber nicht genutzt, kann ich kurz sagen.
Also ich nutze es ab und zu, um Beiträge von mir hochzuladen und ich dann irgendwo da mal präsentieren kann oder so. Also in meiner Wahrnehmung findet sie schon auch statt.
Das müssen wir nach der Sendung vertiefen, Markus, denn wir sind am Ende.
Gut.
Diese dann, Ausgabe.
Wenn wir diese Diskussion weiterführen wollen, könnt ihr es gerne tun unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank nochmal, Tim, für diese Medien und Meinung und vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren, weil das war es eben diese Woche mit Breitband. Hier geht es nach den Nachrichten mit dem Theatermagazin Rang 1 weiter und dort wird Ihnen Susanne Burkhardt präsentieren, Theatermache im arabischen Raum und, finde ich sehr spannend, physikalisches Theater.
Ja, und bevor die Nachrichten hier kommen, gibt es noch ein bisschen Netzmusik. Und zwar die letzte, die kommt aus Nepal. Wie Sie schon hören, keine Mönchsgesänge oder Klangschalenklänge, sondern Dub. Hifalutin hat eine Reihe von Dub-Stücken produziert, die er offenbar, um sie seinem zweijährigen Kind näher zu bringen, jeweils bestimmten Tieren zuordnete. Und wir verabschieden uns ganz langsam, aber gut gepanzert mit Turtle Dub. Tschüss, sagen Vera Linz und...
Die Schildkröte, Markus Richter. Tschüss.
The children shall be free.